herzlich willkommen zur dritten Folge vom Chef Talk. Mein Name ist Jan-Henry Kalinowski und ich bin Host der heutigen Folge. So, nachdem wir letzte Woche mit einem sehr erfahrenen Unternehmer, wie Ralf Dümme gesprochen haben, ist diese Woche wieder ein junger Gründer dran, Alex, der Gründer von Foodist. Und eins vorweg, Mädels, keine Sorge und auch Jungs, es kommen auch noch viele weibliche Gründerinnen, Zeitgeistforscherinnen, Frauen aus dem Top-Management. Das wird hier kein reiner Männer-Podcast, das wäre ja ziemlich langweilig. Aber heute sprechen wir nochmal mit Alex, der schon während des Studiums mit seinem Co-Founder Ole die Idee hatte, kleine unabhängige Manufakturen mit der digitalen Vermarktung zu unterstützen. Sein Vater sagte ihm damals, dass er nie mit seinem Marmeladengläschen Geld verdienen wird. Er hat ihm, glaube ich, eines Besseren belehrt. Heute haben sie mehr als 150.000 aktive Kunden, setzen mehrere Millionen um und arbeiten mit Influencergrößen wie, ich glaube, die meisten kennen sie, Pamela Reif, eng zusammen. Die heutige Folge ist in jeder Hinsicht sehr spannend, da Alex von sich selber sagt, er ein Spätstarter gewesen zu sein und mit Business Goods eigentlich gar nichts am Hut hatte. Ich spreche mit ihm über weit verbreitete Glaubenssätze wie, je mehr ich arbeite, desto erfolgreicher bin ich, oder muss ich, um erfolgreich zu sein, ein Arsch sein und über Leichen gehen. Abschließend, gegen Ende des Podcasts, verrät er uns noch, was seine Lieblingsfrage an Bewerber bei ihm ist und warum immer mehr große Unternehmen digitale Talente versuchen zu abzuwerben. Das zu der Folge. Eine andere Sache noch, wie immer freuen wir uns über euer Feedback. Was können wir besser machen? Was wollt ihr in der Staffel hören? Welche Leute wollt ihr gerne hören? Wir haben schon viel, viel vorbereitet, aber das Ganze geht natürlich mit euch oder nur mit euch. Ihr erreicht uns über Social Media oder gerne auch eine Mail, ausführliches Feedback an podcast@chef-treff.de. Und genug von mir, jetzt springen wir direkt ins Gespräch rein. Film ab! Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, eine neue Ausgabe. Heute sind wir in der Hafen City in Hamburg. Ich glaube, wir sind Sichtweite 100 Meter von der Elfi entfernt. Wir sind hier eben durchgegangen, haben links und rechts viele Popcorn-Tüten, schönen Gin, Biere, Riegel gesehen. Wir sind heute beim Foodist-Gründer Alex. Schönen guten Tag, Alex.
Ja, moin moin.
Schön, dass du da bist. Ging sehr schnell. Du bist ja quasi hier direkt um die Ecke. Alex verfolgen wir schon ganz lange. Alex war bei uns noch nicht Speaker, aber ich habe Alex eben schon gezeigt, es gibt alte Abendblattartikel, die wir tatsächlich mal ausgeschnitten haben und ihm gezeigt haben. Alex, erzähl uns mal kurz erstmal, was ist Foodist, und dann kommen wir so ein bisschen zu dir.
Gerne. Ich halte es auch gerne kurz. Also Foodist ist eine Online-Shopping-Plattform für Foodies, alle, die sich für Lebensmittel interessieren. Und wir haben drei Erlösquellen. Das eine ist ein Abo, da fängt meist auch die Customer Journey an. Es gibt ein ganz normales Fine-Food-Abo. Es gibt auch eins nur für Veganer, eins für Craft Beer, eins für Do-It-Yourself-Cocktailboxen. Mhm. Und das nutzen viele, um erstmal so reinzukommen in den Foodist-Flow. Und wir machen Nachbestellungen im Online-Shop und mittlerweile ist aber der Online-Shop auch eine Plattform, wo wir 2.500 SKUs entweder selbst auf Lager führen. Unser Lager, um sich das vorzustellen, ist so groß wie ein Fußballfeld. Und dann haben wir aber auch viele Plattformthemen, wo wir dann andere Lager anschließen, andere Sortimente und das dann per Dropshipping verschicken. Wir haben mittlerweile echt eine gute Datenbasis aufgebaut und versuchen im Scouting sehr auf internationale Brands zu gehen, die in Deutschland Fuß fassen wollen, die so die typischen Whole Foods Marken sind oder Planet Organic, so alles, was ein bisschen moderner daherkommt. Und wenn das in Deutschland sehr gut für uns funktioniert, dann suchen wir nach exklusiven Distributionsrechten bei denen und helfen ihnen dann, sie zu vermarkten und auch in den stationären Einzelhandel zu bringen, weil nun mal 99% immer noch offline der Umsätze passiert und nur 1% online.
Ich glaube, ihr seid damals auch mit der Vision so oder mit dem Gap, habt ihr gefunden, habt ihr doch, glaube ich, damals gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, ihr seht den Foodmarkt als einen der letzten Märkte, die noch sehr stark im Offline oder 99% vertreten sind und ihr das so ein bisschen disrupten wollt und Food in den E-Commerce-Bereich bringen wollt.
Absolut.
Sag uns mal kurz, Foodist gibt es jetzt seit
Oktober 2012, erstes Geschäftsjahr 2013.
Ihr seid wie viele Mitarbeiter?
Jetzt sind wir in Anführungsstrichen nur 35. Wir sind seit letztem Jahr profitabel. Sich das vorzustellen, gehen dieses Jahr Richtung 15 bis 20 Millionen, je nachdem. Mhm. Und das halt mit 35 Mitarbeitern ist, glaube ich, ein sehr, sehr gesundes Verhältnis.
Und du bist wie alt?
Ich bin 31.
31.
Genau, gegründet so mit 24, 25 direkt nach der Uni.
Ja.
Spätzünder, absolut.
Okay, kommen wir gleich noch weiter drauf.
Können wir gleich nochmal machen. Erstmal eine Ausbildung gemacht zum Marketing-Kommunikationskaufmann in 2 Jahren.
Ja.
Und danach dann duales Studium an der HSBA durchgezogen.
Dann starten wir auch direkt quasi einmal so ein bisschen chronologisch in deiner Jugend. Du kommst ursprünglich aus Schleswig-Holstein.
Aus dem wunderschönen Groß-Grönau.
Alle Groß-Grönauer hier, herzlich willkommen.
Ja, genau, das längste Dorf Schleswig-Holsteins. Und 3000 Einwohner. Hauptsammelplatz ist ein Sportplatz, ist die Sporthalle. Da habe ich auch die meiste Zeit meiner Jugend verbracht. Und Markant und Aldi, es wurde da gerade gebaut und dann oftmals Hansa Export geholt.
Das gute Bier.
Freunden und Skatern dort getroffen. Und Bierchen getrunken und Musik gehört und Ghetto Blaster.
Also bist du sehr idyllisch aufgewachsen auf dem Dorf.
Ja, absolut. Dann in Lübeck zur Schule gegangen, es ist auch keine Großstadt. Und dann zu der Ausbildung dann nach Hamburg gezogen. Mhm. Und da das erste Mal so die Großstadt kennengelernt und auch ziemlich versackt, brauchte erst mal ein bisschen Orientierungsphase. Es war dann schon aufregend, wenn du eigene Wohnung hast. Und dann jedes Wochenende ist da irgendwie ein anderes Konzert. Oliver Kolecki und Marek Henmann und alle Bands, die du sonst immer auf Festivals gewartet hast, dass du sie siehst, spielen dann wie selbstverständlich jedes Wochenende. Ja. Und du denkst dir, das muss ich sehen. Und irgendwann checkst du, jedes Wochenende ist irgendwas Krasses, ja. Und kannst nicht jede Party mitnehmen.
Ja.
Hat bei mir aber 1-2 Jahre gedauert, bis ich das verstanden habe.
Wie warst du so in der Schule?
Schlecht, auf jeden Fall. Ich habe mein Abi mit 2,9 gemacht.
Ja.
Mathe, mündlich im Abitur mit 2 Punkten.
Ja. Weil? Hattest du keine Lust?
Weil ich absolut fokussiert auf Handballspielen war.
Ja.
Ich habe das auch leistungsorientiert gemacht in einer Mannschaft, die dann fast deutscher Meister im Jugendhandball geworden ist. Und 14 Tage am Stück Handball gespielt. Teilweise nur 14 Tage am Stück, dann einen Tag Pause, dann wieder 10, 14 Tage, je nachdem, ob Samstag nur Spiel war oder Samstag, Sonntag, aber auf jeden Fall jeden Tag Training in der Woche.
Okay.
Klassisch dann nach der Schule abgeholt worden von irgendeinem Elternteil und dann in die Sporthalle gefahren. Trainiert bis 21 Uhr, 21.30 Uhr, dann Hausaufgaben, dann Lernen für die Klausuren, immer relativ spät. Und dann am Wochenende, wenn du auch höherklassig spielst, hast du auch längere Busreisen. Und
viel Sport, wenig Schule.
Spielsport, wenig Schule, auch schweren Anschluss in der Schule getroffen, dass meine Freunde auch alle dann im Sportverein war und war gar nicht so gut integriert, würde ich sagen, im Gymnasium.
Okay.
Ja.
Wie bist du dann zur Ausbildung Marketing, Kommunikation gekommen?
Einfach, ich glaube, meine Eltern waren schon immer so sehr vorsichtig und wollten, glaube ich, damals oder immer noch so gar nicht sagen, der soll jetzt total Karriere machen und wir selber machen Karriere und mein Sohn soll das jetzt auch werden. Und ich habe mich da einfach umgeguckt, fand Marketing ein bisschen spannend und habe mich da wenig mit auseinandergesetzt. Andere in der 12. und 13. Klasse hatten dann schon Auslandssemester gemacht, haben sich schon um Studienplätze gekümmert und ich war da einfach wirklich ein Spätzünder, war da echt hinterher. Fand für mich erstmal eine Ausbildung so was Handfestes, habe mir damals auch im Studium gar nicht so richtig zugetraut und habe mich da einmal beworben, es hat geklappt und ich hatte auch gar keinen anderen Eisen mehr im Feuer.
Echt? Das war so Plan A und Plan A hat geklappt?
Ja, genau, nochmal Zivildienst Feuer gemacht, aber ansonsten das dann einfach gemacht und da so das erste Mal ein bisschen dann den Kick gekriegt, Handball zurückzufahren und mir selber auch die Frage gestellt, willst du das jetzt eigentlich auch so machen wie dein Schulabschluss, so nebenbei her oder gibt es euch als Vollgas? Und habe mich dann doch schon für Vollgas entschieden.
Weil?
Weil es beim Handball, du hast auch schon Geld damit verdient, aber du wirst damit, also kannst du kein wirklich gutes, langfristig planbares Leben darauf aufbauen. Nicht auf dem Niveau, wie ich gespielt habe. Was sind um dich herum? Ich hatte warum in einer Mannschaft, mit welchen die in der Jugendnationalmannschaft da gespielt haben. Aber selbst die Riesentalente, die dann früh auch beim HSV in der Bundesliga ausgeholfen haben und sind, haben Verletzungspech oder kommen wirklich nur schwer langfristig in den Kader. Und da musst du, glaube ich, sehr ehrlich mit dir selber sein, ob du da eine Chance hast. Mhm. Und ich habe dann für mich erkannt, dass ich auf einem gewissen Niveau einfach stecken bleibe und da nicht weiterkomme. Aber natürlich als Kind immer geträumt, ich werde Handballprofi. Aber dann hat einen irgendwann die Realität eingeholt.
Ja, aber das eine ist ja, dass sie dich selber einholt, also dass du dir das Bewusstsein schaffst oder dass du, wie gesagt, dass vielleicht auch deine Eltern dich so ein bisschen nicht gedrückt haben, aber gesagt haben, Alex, vielleicht ist eine Ausbildung doch was ganz Gutes, fahr mal Handball ein bisschen runter und dann ins Studium.
Ja, genau.
Da gibt es ja auch verschiedene Komponenten, die irgendwie in der Zeit auch immer mit reinspielen. Du hast dann Ausbildung gemacht, 2 Jahre, verkürzt?
Ja, und auch mit Auszeichnung abgeschlossen.
Echt? Da kam schon
Günter Wolf-Preis, den auch da gewonnen und dann wirklich Gas gegeben.
Also kam richtiger Switch auch richtig.
Gut zu Ende.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz war es, ich hatte damals noch kein Selbstbewusstsein und wusste gar nicht, wer ich bin und was ich kann.
Ja.
Und habe mir auch wieder extrem spät Gedanken darüber gemacht, was will ich eigentlich nach der Ausbildung.
Mhm.
Und der damalige Personalchef vom Ausbildungsbetrieb, ARCO, total süßer, alt, verschlafener Laden, wo die Omas dann Pralinen kaufen und Kaffee kaufen. Im Norden relativ bekannt, im Süden überhaupt nicht.
Ja.
Der hat dann damals eigentlich, ohne mich zu fragen, mich einfach an der HSBA angemeldet.
Okay. Und, sag mal kurz, was ist die HSBA?
Das ist ein duales Studium in Hamburg.
Mhm.
Da läuft es so, dass du ein Kooperationsunternehmen hast, die dir dann das Studium mitfinanzieren. Und HSBA sind das Studiengebühren von ungefähr, lass es da 550 Euro im Monat sein. Mhm. Dann kriegst du noch ein kleines Gehalt. Mir waren es damals, glaube ich, 800, 900 Euro.
Mhm.
Und dann hast du Präsenzzeiten an der Uni, 3 Monate und dann wieder 3 Monate nur Betrieb und innerhalb des Betriebes wechselst du dann die Abteilung und bist dann dual ausgebildet.
Ja.
Muss es dir aber so vorstellen, dass die Kooperationsunternehmen dort an der HSBA halt einen extrem großen Pool an Bewerbern haben und damit auch hohe Barrieren. Also da kommst du bei Beiersdorf, glaube ich, unter einem NC von 1,2 oder so, kommst du gar nicht rein. Ne?
Ja.
Bei Otto genau das Gleiche und bei anderen großen Unternehmen, Airbus und wer da halt noch so Kooperationspartner ist. Und ich habe gar nicht daran gedacht, weil ich das ganze Thema Privatuni war komplett weit weg von meinem Mindset. Ich komme aus einer Familie, sehr, sehr bodenständig. Mein Vater, kann man sagen, Immigrant, ist mit 18 aus Serbien abgehauen. Wollte dann die Welt erkunden, hat auf einem Schiff angeheuert, um dann Chance zu haben, auch die Welt zu sehen.
Mhm.
Ist in Kanada hängen geblieben, war ein Profifußballer.
Was?
Ja,
vielleicht sollten wir mit ihm nochmal sprechen.
Wenn du dir das auch mal bewusst machst, was deine Eltern so für Herausforderungen hatten und wenn du dich beschwerst, kann man auch mal runterkommen und dir eigentlich mal klar werden lassen, dass deine Herausforderung, da, im Gegensatz zu dem, was mein Vater hatte, hier mit einem Koffer und 20 Dollar in der Tasche ein neues Leben zu starten, dagegen einfach ein Lachsack sind. Ne?
Mhm.
Dadurch dann den Kick gekriegt, über den Personalchef überhaupt an Privatuni zu denken, weil es dann finanziert worden ist über den Betrieb und ich hätte mir das privat im Leben nicht leisten können.
Sprich, du bist sehr gut aus deiner Ausbildung rausgegangen, wurdest dann ein bisschen überrumpelt, dass du, hieß es, Alex, du darfst jetzt studieren, wir haben dich an der HSBA angemeldet.
Ja, darf ich nicht, weil Abi war ja so schlecht, ich musste ja alle Kurse erstmal Nachtests machen.
Damit du da aufgenommen wirst.
Mathe und so weiter, ja genau, weil du brauchst mindestens 12 Punkte.
Okay.
Und ich war einstellig.
Ja.
Braucht ungefähr jedes Fach dann einen Test nachschreiben und habe mich dann gut auf den Arsch gesetzt.
Echt, hast du dich hingesetzt und dann nochmal durchgezogen?
Ja, dann funktionierte das.
Okay, und dann ging es los für dich, dann kam von Grönau kam der Schritt nach Hamburg zur Ausbildung. Wie waren die ersten Eindrücke für dich an der HSBA, an der Uni? Du hast gesagt, du hast dich vorher in der Schule, warst du eher ein bisschen der Außenseiter, hat sich das so ein bisschen gewandelt? Hast du in der Zeit von deinem Mindset schon größere Sprünge gemacht? Hat dich irgendwas besonders beschäftigt, wo du gesagt hast?
Ehrlicherweise kam ich mir am Anfang auf der HSBA vor, also komplett fehl am Platz eigentlich, so wie wo ist Walter, wenn du da irgendwie einmal ein Bild von uns gemacht hättest, wäre ich da so der Fleck gewesen und sagt, was macht der denn da?
Ja.
Also Aussehen damals, lange Haare Richtung Beatles, Pilzfrisur, immer zerrissene Jeans an, weißes T-Shirt, auch oft zerrissen, 3-Tage-Bart und Jutebeutel halt.
Ne? Nicht so klassisch, wie man das sonst von der HSBA kennt.
Nee, genau, es hat sich jetzt auch gewandelt, aber je weiter man bei der HSBA zurückging, desto mehr typische so BWL-Justus an der Uni mit Ralf-Lorenhemd und Polokragen, also noch oben der Kragen. Und da war ich schon am Anfang, dachte mir, hups, ob ich hier überhaupt richtig bin. Ne? Also einmal vom Niveau her war natürlich mit Abstand das schlechteste Abi und dann auch irgendwie vom ganzen Look. Also am Anfang da schon ein bisschen besonders gefühlt.
Und wie hast du dich reingefunden dann? Also hast du dich dann auch reingefuchst? Hast du deine Klamotten gewechselt oder wie hast du Anschluss bekommen?
Überhaupt nicht. Man muss aber nochmal unterscheiden, es gibt Media Management, die sind sowieso ein bisschen alternativer und dann gibt es so das typische Business Administration und Logistics, die ticken auch nochmal anders. Es ist immer eine Sache zwischen Menschen und du lernst dann die ersten Menschen kennen und auf der HSBR, so kritisch man auch Uni generell sehen kann und sich auch immer wieder die Frage stellen kann, ist der Inhalt, den du da lernst, wirklich hilfreich für deinen Job? Nein, Großteil natürlich nicht, aber sich mit Inhalten auseinanderzusetzen, sie zu durchleuchten und zu verstehen und sich auf den Arsch zu setzen und da auch mal durchzugehen und da einfach mal zu sitzen, weil es sein muss und auf die Zähne zu beißen, auch wenn man keinen Bock hat, das hilft extrem weiter und das, was mich am meisten weitergebracht hat auf der Uni, waren wirklich inspirierende Leute, die deutlich weiter waren als ich, viel strukturierter, haben sich viel mehr Gedanken über ihr Leben gemacht, wo sie hinwollen, haben sich Ziele gesteckt, hatten irgendwie einen Lifestyle, wo sie irgendwie viel gereist sind, andere Sprachen sprechen konnten, auch diszipliniert waren, trotzdem auch viel gefeiert haben und da habe ich mir einfach viel abgeguckt. Und
Kommilitonen von dir waren das?
Kommilitonen,
aus den
mehreren
Semestern.
Ja, und da hast du natürlich auch das große Glück, dass die Dozenten dort auch in der Wirtschaft noch aktiv sind und nicht nur Theoretiker in Anführungsstrichen. Ja. Und auch da echt coole Dozenten dabei waren, die viel aus der Praxis erzählt haben und da so ein bisschen mal so Fleisch an den Knochen kam, nicht nur Theorie.
Hast du noch so einen Professor im Kopf, wo du sagst, der ist mir besonders hängen geblieben?
Absolut, Gregor Hopf. Hat damals auch meine Bachelorarbeit dann korrigiert und drücke ihm Daumen, wird sich jetzt als Präsident an der HSBA, ich durfte auch letzten Referenzcall für ihn machen und habe ihn auch wärmstens empfohlen, weil er da mit absolut die richtige Besetzung wäre, da als neuer Präsident. Der hat damals mit uns schon Business Logiken durchgekaut, wie was passiert mit Yahoo und dann hast du Yahoo analysiert und dann gemerkt, ups, das ganze Geschäftsmodell funktioniert gar nicht mehr. Haben die noch ein Asset? Ja, damals Alibaba, das kann man nochmal zu Gold machen und verkaufen. Und das hat mich schon gehuckt, wenn du sowas dann in einem Workshop mal erarbeitest und das dann 4-5 Wochen später in der Presse dann auch so eintritt. Mhm. Ne? Oder auch viel PR-Vorbereitung dann vor der Kamera, PR geübt und da waren schon viele Sachen dabei, die du im Nachhinein PR, übrigens auch gute PR-Konzepte geschrieben, damals für Nine Flats von Stefan Uhrenbacher, der dann auch vor Ort war. Und dieser Stefan Uhrenbacher war auch einer der Unternehmer, wenn du ihn mal kennengelernt hast. Also wie funktioniert das denn? Der gründet sein Unternehmen, sammelt mega viel Kapital ein, baut da so sein eigenes Ding, verkauft das. Wie spannend ist das denn bitte? Jetzt mal abseits von jedem Corporate-Job. Und das war so faszinierend, dass ich mir dann Ole geschnappt habe, meinen damaligen Co-Founder. Und wir haben den Entrepreneurs Club auf der Uni gegründet, um dann noch mehr Typen wie Stefan Uhrenbacher kennenzulernen.
Okay, so ein bisschen wie wir, Cheftreffer. Also, dass wir Leute finden wollen. Wir sagen, wir wollen diese Leute bei uns auf die Bühne setzen, um genau sowas zu hören.
Ja, du hast die Chance, die im One-on-One zu haben, die jede Frage der Welt zu stellen und du nutzt die Marke aus, um überhaupt Gehör zu finden. Und wir hatten damals die HSBA als Marke und dann haben wir wirklich Cold Call oder einfach kalte E-Mails geschrieben an Investoren von, kommt teilweise Coupon oder so, ne, von E-Ventures. Dann hatten wir den Bent Angelo Jensen zu Gast, der macht Herr von Eden, das Modelabel. Und die unterschiedlichsten Typen da gab. Und dann sitzt du da mit einem Whisky Cola und einem Kasten Bier mit Bent Angelo Jensen und quatscht über Jan Delay und seine Modemarken und Thomas Gottschalk Ausstattung, wie er gestartet ist. Und das ist ein absolutes Privileg, was du da hast.
Ja. Und aber dieses Privileg hast du dir auch quasi ein bisschen selber geschaffen.
Also
du
das war das erste Mal, wo du in einen Modus kommst, machen. So, machen, wie kannst du verlieren, auch Hürden überwinden. Wir hatten die Idee, sind damals, dann haben es an der HSBA gepitcht und die waren im Mindset noch gar nicht so weit, dass sie es cool fanden. Die hatten nämlich die alte Denke, wir wollen, dass die Studenten an der Uni bleiben und wir ermutigen nicht die Studenten zu gründen, weil dann verlassen die ja das Kooperationsunternehmen, was viel Geld in die Ausbildung gesteckt haben. Ja. Und damals haben wir auch teilweise in den Verträgen noch probieren, so Haltefristen einzubauen, dass du dort nicht wegkommst, was total oldschool ist und auch in sich nicht funktioniert.
Genau,
Und die erste Reaktion war wirklich, Jungs, glaub nicht, dass es eine gute Idee ist. Und wir wurden auch erstmal nicht unterstützt. Also dann gibt es natürlich einen Uni-Verteiler. Kennst du auch?
Kennen wir sehr gut. Kann ich ja lange Geschichten
von erzählen. Facebook-Seite und jede Bums-Initiative wurde da promoted und konnte mal an den Verteiler ran. Und wir nicht.
Ja,
wir uns dasselbe zu arbeiten.
1:1 bei uns ist dasselbe.
Ja, was war bei euch da?
Also wir kämpfen auch wirklich an allen Hürden, um da Gehör zu finden. Das ist nochmal ein anderes Thema. Wie hast du dein Studium abgeschlossen? Hast du es gut abgeschlossen?
Ja, ich habe es gut abgeschlossen. Bachelorarbeit verkackt,
ja.
Weil da parallel Foodies gegründet.
Ja. Kommen wir gleich nochmal ein bisschen tiefer zu.
Aber ansonsten gut abgeschlossen, gut die Kurve gekriegt. So, Mathe war knapp, kann ich ehrlicherweise sagen. Mhm. Da im dritten Versuch. In der ersten Zeit schreibst du 5 Klausuren in der Woche und Mathe war am Freitag, hatte ich dann nicht mehr so viel Zeit gehabt zum Lernen und bin da irgendwie ganz knapp durchgefallen. Mhm. Und dann dachte ich mir beim Nachschreiben, komm, wenn ich jetzt ein bisschen lerne, kommst du locker durch. Mhm. Und du war überhaupt nicht meine Klausur und auf einmal hups, bis zum dritten Versuch. Und dann steht alles auf dem Spiel.
Ja.
Also dann hast du halt, dann wird dein Vertrag dann auch gekündigt, wenn du exmatrikuliert bist.
Ja.
Das natürlich erstmal, wir nicht neu BWL studieren. Und das war auch eine, glaube ich, der druckvollsten Situation, die ich in meinem Leben hatte.
Ja.
Und habe mir da Nachhilfe gesucht und habe mich richtig auf den Arsch gesetzt. Auch nochmal danke an Jegor, der hat ganz viele HSBA-Studenten da durchgebracht durch Statistik und Mathe.
Ja, okay.
Und dann jeden Samstagmorgen bei Jegor Mathe-Nachhilfe genommen.
Krass.
Und dann aber auch mit 1,3 bestanden.
Okay,
Mathe.
Okay.
Wenn man es dann macht, dann funktioniert es auch.
Das heißt, du hattest ja zwischen Ende Abi war es wahrscheinlich so 17, 18 bis, wann hast du den Bachelor gemacht? Mit 23 wahrscheinlich so?
Ja, 22, 23.
Dann hattest du ja schon ziemlich großen Switch irgendwie auch so vom Mindset her. Du hast Leute gefunden aus den höheren Semestern, wo du sagst, an denen orientiere ich mich.
Ja.
Die geben mir was mit. Du hattest einen starken Prof.
Absolut.
Der euch unterstützt hat inhaltlich, der dich auch ein bisschen wahrscheinlich dich ein bisschen begeistern konnte für das Thema.
Ja, man muss sagen, das ist halt der Karriere-Switch, den du im Kopf hast auf der beruflichen Ebene.
Mhm.
Jetzt im Nachhinein, das ist auch das Thema bei Bewerbern, es ist nicht ein Muss, aber ich sehe es auch gerne, wenn jemand leistungsorientiert Sport treibt, weil es schon in frühen Jahren zeigt, dass er ehrgeizig ein Ziel verfolgt, auch Nein sagt zu teilweise Partys, zu anderen Themen und sich wirklich fokussiert.
Weil er am nächsten Tag ein Spiel hat.
Weil er am nächsten Tag ein Spiel hat und weil du auch bei Spielen einfach mal verlierst. Und damit du Spiele gewinnst, musst du auch einfach sau viel trainieren und musst im Team funktionieren und musst mit dem Trainer klarkommen und so weiter und so fort. Muss sich aus Verletzungen wieder zurückkämpfen.
Ja.
Und das bringt schon, glaube ich, viel Skillset mit, wenn du das auf einem hohen Niveau über längere Zeit gemacht hast.
Wer würdest du sagen, war mit einschließlich bis jetzt, wer waren die drei wichtigsten Personen in deinem Leben?
Ja, also sagen wir, während meines gesamten Lebens, ganz klar Eltern,
weil
über meinen Vater kurz gesprochen, absolute Vorbildfunktion. Meine Mutter ist Bankerin und musst du dir da vorstellen, vor 35 Jahren war in der Bank, haben Frauen halt entweder Kasse gemacht oder waren Sekretärinnen und meine Mutter macht Devisenhandel und wurde in dieser Männerdomäne erstmal komplett gemobbt und musste sich dann wirklich das Doppelte arbeiten von im Vergleich zu den Männern, wurde viel, viel skeptischer gesehen und war auch da die einzige Frau so in Norddeutschland da damals im Devisenhandel und hat sich da wirklich gut durchgebissen und behauptet und da würde ich schon sagen, dass meine Eltern, mein Bruder und vor allem meine Freundin da extrem wichtig für mich sind und auch in Zeiten, wo ich mich sehr viel auf die Unternehmung konzentriert habe, auch im Büro gepennt habe und mich dabei gleichzeitig auch entkapselt habe, so ein bisschen von Freunden und Familie, immer zu einem gehalten haben, egal in welchen Phasen man war und einem nie auch was übel genommen haben, ne, wenn man Geburtstag vergessen hat oder sowas. Ja. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Dann klar Ole, mein Co-Founder, also wirklich direkt nach der Uni wirklich durchgezogen, obwohl alle, erstmal haben viele Ole gesagt, gründe lieber nicht mit Alex, die Leute von mir haben gesagt, gründe lieber nicht mit Ole. Wir haben es aber trotzdem gemacht, als wir die Idee erzählt haben, was wir vorhaben, nicht nur von Freunden gehört, scheiß Idee, sondern auch von Investoren.
Ja.
Und also die Erfolgsaussichten waren schon sehr gering am Anfang. Ja, muss man sagen. Ja, und als drittes, ja, gibt es viele. Klar, mein Trainer damals, polnischer Handballnationalspieler, der mir, mein Handballtrainer, mir viel Disziplin und Ausdauer beigebracht hat. Roman, dann Jegor, mein Nachhilfelehrer, in dem ich sonst, glaube ich, exmatrikuliert geworden wäre von der HSBA. Dann jetzt unternehmerisch Tarek Müller, ganz klar, der mich so in diese ganze E-Commerce-Clique um Nils Seebach und Alexander Graf reingebracht hat, wo ich jetzt bei E-Tribes Entrepreneurial Partner geworden bin, der mich in ICE, Emerging Young Entrepreneur Society International, als Unternehmerinitiative rein empfohlen hat und ich da extrem spannende internationale Gründer weltweit kennenlerne, die mich krass inspirieren, wo ich jedes Mal wie eine Rakete im Arsch von diesen Events rausgehe und denke, okay, jetzt Next Level und du kannst eigentlich noch gar nichts. Das würde jetzt auch einen Rahmen sprengen. Also da brauchst du schon ein richtig gutes Setting um dich herum.
Ja.
Mittlerweile auch ein Business Coach an der Seite, Dr. Jutta Rosselit, die einem mentales Training weiterbringt. Extrem gute Anwälte um mich herum, die ich auch über Tarek kennengelernt habe, die eigentlich viel größere Mandate machen und sich immer versprechen und statt Millionen, Milliarden sagen. und dadurch, dass es ein Intro ist, jetzt mir auch beim Unternehmensverkauf, beim zweiten Exit, extrem gut geholfen haben, mich super durch den ganzen Exit-Prozess durchgeführt haben.
Kommen wir gleich nochmal weiter dazu, ja.
Da gibt es wirklich vielen Menschen, denen ich da Danke sagen.
Ja, sehr schön. Das ist sehr umfangreich, aber man sieht sehr bei allen unseren bisherigen Gesprächen, dass die Eltern einen großen Anteil oder das familiäre Umfeld einen großen Anteil daran trägt, wie man da so durchgeht. Du hast es jetzt schon ein bisschen angedeutet, ihr habt während des Studiums gegründet. Also wir sprechen ja heute mit einem Gründer, wir haben auch mit Konzernchef schon gesprochen und mit Topmanagern, die gründen nicht während des Studiums, die haben relativ häufig straighten Weg gefunden. Ihr habt aber gesagt, während des Studiums, du und Ole, wir wollen gründen.
Wir wollen gründen. Wir haben nicht lange darüber nachgedacht, über die Downside, weil wir fanden sie extrem gering. Die Entscheidung war, machst du nach dem Bachelor einen Master?
Ja.
Und promovierst du vielleicht danach. Und wir haben spaßeshalber immer gesagt, das ist so ein bisschen wie unser Master. Was wollen wir von einem Master? Wir wollen uns in einem Fach vertiefen. Mhm. Wir wollen später die Chance haben, vielleicht auch nochmal auf ein höheres Niveau innerhalb von Konzernen zu kommen.
Glaubst du, das geht über so eine Gründerkarriere quasi, dass du in so eine höhere Konzern-Level-Ebene aufsteigen kannst?
War damals nicht absehbar. Heutzutage hat Gründen so ein bisschen den Charme von damals Unternehmensberatung, Investmentbanking.
Okay.
Wenn du wirklich eine gute Karriere machen wolltest, hattest du da mal in dem Bereich schon mal ein Praktikum gemacht.
Ja.
Mittlerweile ist Gründen auch so ein Thema und wird auch so anerkannt, dass du dann danach auch nochmal in einen Konzern gehen kannst.
Ja.
Wenn du, glaube ich, richtiger Unternehmer wirst, wirst du erstmal nicht mehr zurück in den Konzern gehen, wenn du erstmal so an diesen süßen Früchten des Unternehmertums genascht hast.
Die Droge.
Ja. Also die Downside, klar gab es damals Jobangebote nach der Uni und ich weiß noch, das war im Sommer damals, dass mein Vater auf der Terrasse, habe eine Mail gekriegt, Jobangebot, ein total solides Ding, 14 Gehälter und ganz solides Unternehmen und mein Vater komplett sicherheitsliebend. Davon erzählt und der hat sich gefreut, weil da so Mindset von meinen Eltern ist, Hauptsache der Junge A, bleibt gesund und B, schafft es gut über die Runden zu kommen, vielleicht mal ein Haus abzufinanzieren
ganz
und eine
klassisch.
Rente zu kriegen, von der er sich dann auch gut leben kann.
Ja.
So. Und die waren dann so, jawohl, ne?
Ja.
So, der kommt jetzt unter.
Ja.
Und wir haben es erstmal geschafft. Und die waren sich sicher, ja klar, nimmst du anders Angebot. Ja. Und ich so, nee, werde ich nicht annehmen. Und
okay.
Dann, warum? Das hast du anderes Angebot. Ja. Nee, habe ich nicht. Aber ich habe was vor, ich will mit einem Kommiliton Unternehmen gründen. Und natürlich dann die erste Frage, kannst du das denn?
Ja.
Nee, wie willst du denn Werbung machen? Hast du denn Geld?
Okay.
Nee, habe ich nicht. Aber es gibt ja Facebook und dann kannst du erstmal über Facebook die Leute erreichen. Das kostet auch nur so viel Geld. Und dann gibt es ja noch PR. Und hast du denn Büro? Nee, habe ich nicht, aber wir können uns da irgendwo einmieten.
Ja.
Und, da kriegen wir erstmal den Konferenzraum. Und hast du ein Lager? Ja, das können wir vielleicht mitbenutzen. Und, wer kann denn bei euch Logistik? Ja, können wir beide, aber das kriegen wir, das haben uns auch durchgelesen und andere Leute gefragt, das kriegen wir auch mit. Dann müssen wir nur DHL, Pakete an DHL geben.
Ja.
Und, mein Vater, so nach dem Gespräch, weil er so ein paar Rückfragen gestellt hat, guckt mich dann so an und sagt mit seiner ganz tiefen Stimme, Alexander, du wirst mit deinem Marmeladengläschen niemals Geld verdienen.
Oh no. Hat er so gesagt.
Hat er gesagt. Ja, und ich dachte, mein Vater in 99% der Fällen jetzt auch im Nachhinein hat er mal recht gehabt.
Ja. Aber diesen 1%
hat er sich echt mal vertan, ja.
Okay. Okay, und dann hast du und Ole, ich hab gesagt, wir machen das jetzt. Statt Master und danach die akademische Karriere machen wir jetzt unser eigenes Unternehmen, wir machen unser Ding, weil wir sehen, es ist einfach kein Risiko da, es kann dir nichts passieren.
Ja, was ist die Downside? Du hast nicht so hohes Gehalt, was dir gerade entgeht. Du hast keine Familie, die du gerade ernähren musst. Du hast einfach eine extreme Neugier, die dich da treibt. Und wenn es daneben geht, ist auch das private Investment extremst überschaubar. Mhm. Und wir haben uns bewusst für ein Abo-Modell entschieden. Mhm. Weil du dann nur mit wenig Kapital starten kannst, schnell auch positiv bist im Cashflow, planbare Mengen hast, dadurch auch wenig also Warenrisiko eingehst. Und das war echt okay damals. So direkt nach der, warum es auch eng war, das Studium ging immer bis Oktober und wir wollten unbedingt das Weihnachtsgeschäft mitnehmen. Ja. Weil wenn eine Idee im Online-Food wie bei uns Weihnachten gar nicht funktioniert und da doesn't move a needle, okay, weißt du, da passiert gar nichts, dann hör auf. Ja. Also dann such dir zum Anfang des Jahres, orientier dich neu um. Ja. Aber du hast dann, wenn du am Anfang des Jahres loslegst, hast du sonst immer die Ausrede, ja, ist gerade nicht Saison, ist Jahresstart, du musst erstmal warm laufen.
Ihr wolltet euch selber dafür pushen, dass ihr sagt, ey, wenn wir jetzt liefern, dann schaffen wir es.
Ja, und wir waren, da gab es Graduierungsfeier und alles und Ole und ich saßen im Büro und waren mega genervt eigentlich, weil wir gerade gearbeitet hatten da, mit Laptops gegenüber saßen, so wie wir beiden jetzt. Ja. Und dachten, ach shit, 16 Uhr, wir müssen einmal rüber in die Handelskammer, einmal da Hüte schmeißen, dann Hüte geschmissen, einmal kurz essen gewesen mit den Eltern und zack, wieder im Büro getroffen, weitergearbeitet. Ne? Also es war, wir waren ja schon voll im Arbeitsmodus
work drin. Work hard, play hard, habt ihr voll durchgezogen.
Ja, vor allem work hard und dann auch so nach, ja, auch play hard, ja.
Muss aber ehrlich sein, die Vakanzzeiten von früher, das kannst du nicht verleugnen.
Ja, gibt's auch ein paar Stories über uns, die ich auch schon gehört habe, ja.
Auf die kommen wir später nochmal zu sprechen dann. Und wie lange habt ihr gebraucht, bis es angelaufen ist?
Ja, was heißt Anlauf? Wir haben den ersten Monat 10.000 Euro Umsatz gemacht, dann im zweiten Monat 25.000 Euro, dann ist es so ein bisschen gewachsen, 50.000 Euro, sodass du schon ein bisschen was gemerkt hast, es funktioniert. Damals lief alles über unsere Handys mit Klingelton, also jedes Abo, was gesigned worden ist, ding, hat es immer gemacht mit dem Handy, haben wir uns gefreut, bei jeder Bestellung auch. Ja. Genauso aber auch bei jeder Kündigung, es hat sich immer angefühlt, als würde irgendwie ein Mädchen mit dir Schluss machen.
Ja, genau.
Also warum, was habe ich falsch gemacht?
Sehr persönlich,
warum, ne? Warum verlässt du mich? Ja. So, und irgendwann kam der Zeitpunkt, ich glaube, so nach 3 Monaten, da liest man sich schon fast jede Bestellung noch gegenseitig vor und einer kennt meist den anderen.
Ja.
So, also einer kennt meist den Besteller und irgendwann kannten wir halt die Leute nicht mehr, die bestellt haben.
Dann wird es wahrscheinlich.
Und dann wurde es langsam auch ein bisschen spannend. Ole hat einen Background von E-Ventures, kannte sich schon gut mit VCs aus, hat selber schon viele Pitch-Decks gesehen, wusste, wie man Pitch-Deck gut aufbereitet, sodass wir dann auch unsere Unterlagen fertig gemacht haben, zu den ersten VCs gerannt sind und ja, dick auf die Fresse gekriegt haben. Also eine Absage nach der nächsten, ja, entweder früher oder später. Aber das war wirklich weit weg davon, dass jemand da rein investiert. Selbst auch irgendwie war, hast einfach keinen Track Record, ne? Bist in einer Industrie, die erstmal unbeliebt ist, wo du keine Referenzen hast, über Erfolgsmodelle, die schon funktionieren, wo du aufspringst. Und war echt schwierig, da damals Fundraising zu machen. Und dann Glück, dass Crowdinvesting gerade aufkam. Und wir wirklich mit einem shitty 2,5 Minuten Film und schlechten Ton da in kürzester Zeit 200.000 Euro gesammelt
haben. 200.000 Euro habt ihr
gesammelt. War damals viel. Also war damals wirklich viel.
Ich glaube, ihr wart einer mit der ersten, die wirklich so eine große Summe darüber eingesammelt haben.
Ja, damals war das schon viel. Ja. Ne? Also Crowdinvesting kannst du extrem kritisch sehen.
Ja.
Am Ende des Tages sind wir das erfolgreichste Crowdinvesting, das es jemals in Deutschland gab. Unsere Crowdinvestoren, über 3.000, haben 25, 45 und 90% Rendite gekriegt.
Das schmeckt.
Zwei, drei Jahren.
Das ist
und
gut.
Und wir sind da mega happy drüber und mega dankbar, dass da so viele Privatpersonen an uns Dullis da geglaubt haben. Und wir das zurückgeben konnten und das da nicht versaut haben.
Hattest du einmal große persönliche Zweifel an dir, aber hat wahrscheinlich Business-Zweifel hattet ihr sowieso. Also ich glaube, Gründen ist ja ein Auf und Ab.
Ja, Business-Zweifel ist ja, also absolute Achterbahnfahrt. Auch kein Geheimnis, dass wir schon beim Insolvenzanwalt saßen und der uns vorgerechnet hatte, wie lange wir noch haben, bis wir dann offiziell Insolvenz anmelden müssten.
Wie kam der Switch?
Ja, da gibt's zwei Wege. Ne? Entweder du meldest Insolvenz an oder der einzige Weg ist, du gehst nicht insolvent. Also wenn du manchmal über dieser Schwelle drüber bist, wo du es eigentlich hättest machen müssen, dann gibt es nur einen Ausweg, nämlich get shit done, krieg es irgendwie hin.
Ja.
Weil sonst hast du da noch ein Problem.
Okay.
Also all or nothing.
Ja.
Und ja, also solche Phasen, Streit mit Gesellschaftern bis hin zu Erpressungsthemen, da ist schon waren schon viele Fuck-ups auch zwischendurch, wo du dann echt an dir selbst auch gezweifelt hast und auch an der Unternehmung gezweifelt hast, wenn es darum ging, dass du es selber nicht mehr in der Hand hattest. Wenn du zum Beispiel einen Gesellschafter mit drin hast, der auf einmal denkt, er hat in Facebook investiert und bei folgenden Finanzierungsrunden da Summen aufruft, die keiner nachvollziehen kann und dann die Augen viel zu groß werden und er dir da einen Deal nach dem nächsten versaut, weil wirklich seine Erwartungen komplett drüber lagen. Und ich habe noch Situationen, da bin ich morgens aufgewacht und wusste, ich brauche 200.000 Euro und oder sonst muss ich ins Benz anmelden. Und so mit solchen Gedanken wachst du halt morgens auf und weißt, ob die Uhr tickt.
Ja.
Oder ich muss jetzt meinen eigenen Gesellschafter hier rauskriegen. Und dann hast du das große Glück, gehst und ihr am Kaffee trinken, der wohlhabend ist und der sagt, ja, ich kaufe dem seinen Anteil ab nach 2 Jahren. Ne?
Ja.
Dulli Bude, gar nicht irgendwie das riesengroße Unternehmen mit starken Unternehmenszahlen über Jahre hinweg konstant sagt, ja, den kauft den für 1 Million raus. Ne?
Ja.
Aber eine Voraussetzung, schneller Deal.
Ja.
Der hat das Geld Zeiten auf dem Konto, wenig Garantien.
Ja.
Und schneller Deal, das ist meine Voraussetzung. Dann bist du mega happy, machst ein Intro, sagst, jo, ich habe jetzt endlich jemanden, raus mit dir.
Ja.
Und dann fängt er an, nachzuverhandeln. Und hat komplett jeglichen Bezug da damals in meiner Sichtweise, jeder anders sehen, aber meiner Sichtweise dazu Geld verloren. Und da siehst du manchmal wirklich so die wahren Charaktere von Menschen, wenn es um Geld geht. Ne?
Ja.
Und hast du menschliche Enttäuschung.
Hast du diesen Zweifel auch auf dein Privatleben betragen? Also hast du gesagt, okay, beruflich habe ich jetzt große Zweifel, weil wir irgendwie kurz vor der Insolvenz stehen, aber hast du das auch in privaten Bereichen gesehen?
Ja, es gab Momente, wo dann Freunde schon auch so ein Real Talk gemacht haben, wo es dann nicht mal witzig war, dass man, also so plakativ gesagt, mal Geburtstag vergessen hat, da nicht erschienen ist, nicht auf WhatsApp geantwortet hat, sich rausgezogen und gar nicht mehr so richtig danach fragt, ey, wie geht's dir eigentlich? Sondern wirklich sehr auf sich und sein Unternehmen fixiert ist. Und das hat dann schon zum Nachdenken gegeben, ob das dann nicht, ist es das wert?
Ja.
Ne? So, und das lernen, oder habe ich jetzt erst später gelernt, das sind so Glaubenssätze, du kannst in einem Job 150% geben, eine 70-80-Stunden-Woche haben und musst dich nicht gleichzeitig von deinen Freunden und Familie entkapseln. Du kannst trotzdem ein extrem guter Freund sein, ein guter Sohn sein, guter Bruder sein und deine Rollen, die jeder im Leben nun mal erfüllt, ne? Man ist nicht nur Unternehmer, sondern auch, ne? Was ich gerade aufgezählt habe, erfüllen. Klar, und da geht natürlich, ist das Stichwort Quality Time. Hat nicht viel Zeit, aber auch dann, wenn du da bist, gedanklich da zu sein, nicht aufs Handy zu gucken und auch dich wirklich darum zu kümmern, wie es deinen Liebsten geht, das kannst du parallel machen.
Wann hast du das gemerkt? Also gab es da so einen Schlüsselmoment oder hast du immer gesagt, so Alex, irgendwie, jetzt haben mir 5 Freunde gesagt, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, du bist so in deiner Blase, ich kriege überhaupt nichts mehr von dir mit. Gab es diesen Moment, diesen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, okay, ich brauche diese Quality Time mehr?
Ja. Absolut. Da gab es mehrere. Also es war auch damals meine Freundin, die auch extrem, ich will nicht sagen gelitten, aber die hat natürlich auch wenig von mir gehabt.
Klar, damals. Klar.
Die müssen und dann bist du auch in unterschiedlichen Phasen. Ne? Also ist ja auch ein Podcast jetzt für Jüngere, die vielleicht studieren. Und sie war damals im Studium. So, und ich war dann mit Mitte 20 hatte ich eigentlich schon relativ erwachsene Themen. Also große Funding-Runden mit großen Media-Unternehmen, wo es um mehrere Millionen geht, Mitarbeiter-Themen mit Gestreit, Neueinstellung, Kündigung, Anwaltsthemen, Notarthemen. Und ich habe noch einen Tag, weiß ich, da hatten wir, ich glaube, ProSiebenSat.1. Waren wir kurz davor eigentlich, dass die einsteigen und die haben uns dann abgesagt, war eine Riesenenttäuschung. Gleichzeitig hatten Ole und ich beide ein Investment-UG gegründet, weil wir nebenbei noch ein paar Investments machen wollten, haben total verkackt, Bilanzen aufzustellen und mussten dann jeder 3.500 Euro nachzahlen und das war damals einfach sau viel Geld.
Ja.
So. Und das war ein Tag, weiß ich noch, kam ich nach Hause, 3.500 Euro Brief gemacht vom Finanzamt, was mich erstmal richtig ins Rote gebracht hat. Dann die Absage von ProSiebenSat.1 auf das Investment, sodass du weißt, fuck, da war gerade mein Nummer 1 Kandidat gerade abgesprungen, bist irgendwie total geknickt. Und dann kotzt sich deine Freundin darüber aus, irgendwie, dass Timothy bei der Gruppenarbeit nicht richtig gemacht.
Ja.
Und das ist einfach so ein Unterschied. Aber das ist damals für sie dann auch wirklich ein Problem gewesen.
Das ist wichtig.
Genauso wie das andere für mich auch ein Problem war. Ja. Aber da fehlt dann das Verständnis so ein bisschen. Ja. Ne? Und das musste da auch wieder irgendwann neu justieren.
Okay. Ja. Da hast du so gemerkt, okay. Quality Time, wir müssen uns gegenseitig aufeinander ein bisschen einstellen.
Ja, genau.
Du hast deine Notartermine, sie hat ihre Gruppenarbeiten.
Ja,
und trotzdem ist es am Ende gleich viel wert, also auch Wertschätzung.
Absolut wichtig, klar.
Was glaubst du, was sollte jeder deiner Meinung nach in seinem Leben mal getan haben?
Meinst du es bezogen auf so Freizeitaktivitäten,
von Reisen? Von alles, von persönlich bis, genau. Also gibt es so eine Sache, oder die du auch unbedingt noch machen willst, aber wo du sagst, eigentlich muss das jeder mal gemacht haben. Es könnte jetzt auch sagen, dass du sagst, jeder muss mal gründen.
Nee, überhaupt nicht. Also es ist auch, es muss man irgendwie, es muss sich ergeben, das muss man fühlen. Und ich glaube, wenn du, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bevor du Cheftreff gegründet hast, wenn es gibt Leute, die overthinken das so. Mhm. Die stellen sich die Frage, soll ich jetzt meinen Job aufgeben und ab welchem Zeitpunkt soll ich meinen Job aufgeben und dann übergehen in meine Gründung? Mhm. Ist für mich eigentlich schon komplett verloren, das Thema dann. Mhm. Also die Gründer, die ich kenne, die erfolgreich auch sind, die machen es einfach. Also das ist überhaupt gar keine Frage. So, das ist dann vielleicht klar 1% Restrisiko, dass sie denken, vielleicht bleibe ich doch im Job. Mhm. Aber die gehen da einfach rein, die rutschen
ziehen
da rein.
Durch.
Ja, die ziehen durch. Also da wird nicht lange noch irgendwie geguckt, wann gibt es eine Übergangsphase. Ja,
es gibt nicht es den gibt Plan was, B, sondern
wir nee, müssen es jetzt gibt mal. Ja, Plan A.
Punkt. Ja.
Und bei so Persönlichkeiten, wenn du von Erfolg sprichst, das ist eigentlich unabhängig jetzt, ob persönlicher Erfolg im Sinne von Glück oder monetärer Erfolg, wo man natürlich auch Erfolg messen kann, ist auch nun mal Geld. Glaube ich, das fällt mir auch bei vielen Bewerbungsgesprächen, wenn es mir ums Thema Studenten und junge High Potentials geht als Zuhörer, wirklich die Frage in Bewerbungsgesprächen, die ich gar nicht so doof finde, wo siehst du dich selbst oder was hast du in 5 Jahren vor?
Mhm.
Ist eine abgedroschene Frage, vielleicht, aber ich mag sie gerne, weil es zeigt, ob sich jemand über sich selbst und sein Leben Gedanken macht und sich Ziele steckt. Unabhängig davon, ob das realistische sind, unrealistische, ob er sie erfüllt nach 5 Jahren oder nicht, aber bist du jemand, der der sich sagt, hey, ich baue mir jetzt einen Weg und ich weiß, wenn ich ein Ziel habe, ist auch, wenn du kein Ziel hast, ist halt jeder Wind für dich der falsche.
Mhm.
So, ich will halt in eine Richtung gehen.
Wie komme ich
und alles, was ich darauf mache, zahlt jetzt darauf ein.
Ja.
Und dann weiß ich auch, zu welchen Themen ich Nein sage.
Ja.
Weil das lernst du auch später, das habe ich auch nach 4, 5 Jahren gelernt, dass dein Business viele Opportunitäten hat, was du alles nach links und rechts machen kannst und später auch als Gründer, was du auch nebenbei noch alles machen könntest.
Ja.
Das geht fast allen so.
Ja.
Die Kunst ist es, Nein zu sagen und dich wirklich auf die wesentlichen Sachen zu fokussieren. Und daher extrem wichtig, was du mal gemacht haben solltest, ist, dich mal zurücksetzen und dir mal aufschreiben, wer bin ich, was ist mein Wertekompass und in dich reinhören, was dich glücklich macht und welche Ziele du für dich erreichen möchtest, bevor du stirbst.
Das sollte jeder mal gemacht haben.
Genau.
Sehr, muss man auch sehr selbstreflektiert und sehr, sehr ehrlich zu sich selbst sein. Also ich glaube, das ist sehr schwierig auch. Du musst dir, glaube ich, echt Zeit nehmen, und um dich damit auseinanderzusetzen, was auch jetzt mein Werteverständnis ist, um das mal auszudrücken.
Absolut, absolut. Ich war, kann ich dir offen sagen, ich habe, wie gesagt, einen super Business Coach, mit der ich mich dann auch neu justiert habe. Wenn es dann mal geht, über deine Gefühle zu sprechen, über deine Ängste zu sprechen, was du in 7 Jahren nicht machst, wenn du einfach nur funktionierst und deine Aufgabe es auch ist, Emotionen nicht zuzulassen, sondern sehr rational umzugehen, immer einen kühlen Kopf bewahren und Dinge auch Niederlagen schnell abzuhaken und erwischen weiter. Und wenn du dann mal zur Ruhe kommst und das mal aufarbeitest, das ist anstrengender als 1,5 Stunden Tennis spielen.
Ja.
Intensiv.
So. Ja.
Ich habe in den ersten 3 von 5 Sessions nur geheult, teilweise.
Ja.
Weil es so anstrengend ist und dich auch dir so vieles klar machst, was du auch vielleicht falsch gemacht hast oder jetzt besser machen können und wo du vielleicht auch mal den falschen Weg gelaufen bist, wo du Leute verletzt hast und so weiter.
Ja.
Ne? Aber ich glaube, es gehört dazu, um eine gewisse Größe auch im Charakter zu erreichen, dass du mal dich kritisch selbst reflektierst.
So. Was hat denn Alex damals ausgemacht und was macht ihn heute aus? Also wo kam dein Switch vom Werteverhältnis?
Es gibt so Glaubenssätze, ne, die ich im Kopf hatte. Also ein Glaubenssatz war, je mehr ich arbeite, desto erfolgreicher bin ich. Und ich habe kaum Urlaub gemacht und dachte, komm, wenn du jetzt auch so ein Elon Musk-Ding, der sagt, hey, wenn du 70, 80 bis 100 Stunden die Woche arbeitest, erreichst du einfach mehr, als wenn du 40 arbeitest. Mhm. Ganz klar. Und ich habe schon gemerkt, wie wichtig auch Pausen sind, um auch effektiv zu sein. Also es gibt ja immer die Frage, was ist der Unterschied zwischen Effizienz und Effektivität? So das Richtige machen und die Dinge richtig machen. Klassische Uni-Frage, was ist wichtiger? Definitiv die richtigen Dinge machen. So, also sich erstmal wirklich entscheiden.
Priorisieren.
Priorisieren, was du willst und natürlich auch das dann auch richtig durchziehen, klar, aber erstmal wirklich auf die richtigen Themen dich setzen. Und diesen Glaubenssatz habe ich durchbrochen. Dann die Frage, du lernst Leute kennen, die sehr erfolgreich sind und ziemlich eine Show aufmachen über ihren Erfolg, teilweise auch Arschlöcher sind und überlegst dir dann, muss ich, um erfolgreich zu sein, da auch über Leichen gehen und extrem straight sein und das Ding durchziehen, egal was es kostet. Und ich dachte damals schon, dass du ein gewisses Arschlochpotenzial haben musst oder kannst, um erfolgreich zu sein. Und du lernst dann irgendwann Menschen kennen, die extrem ehrlich sind, die so never burning bridges, nie verbrannte Erde hinterlassen haben und super nett, sympathisch, auf dem Boden geblieben sind und überhaupt weit weg von Arschloch liegen. Und das inspiriert dich dann auch. Sagst, es geht doch. Es geht beides.
Auf jeden Fall.
Ist nicht entweder oder.
Ich glaube, das ist ein großer Glaubenssatz bei vielen, auch jungen Leuten, die nicht unbedingt BWL studieren. Unternehmertum bedeutet gleich ein bisschen, also ist immer ein bisschen böse, immer ein bisschen negativ noch behaftet, weil dieser Glaubenssatz, die gehen über Leichen. Also da ist wenig Empathie, trauen sie den Leuten zu. Und ich habe auch viele Unternehmer getroffen, von denen du wirklich berührt bist, wo du halt merkst, nee, die sind offen und ehrlich und die erzählen dir von ihren Fuck-Ups.
Ja.
Und die sagen auch, ich bin da mal gescheitert und es ist völlig in Ordnung.
Genau.
Völlig normal.
Genau. Und wenn du halt bei allen beliebt sein willst, also ein Steve Jobs-Spruch, dann musst du halt Eiscreme verkaufen. Ne?
Oder Popcorn und Bier.
Oder Popcorn und Gin.
Sehr gut, Alex. Jetzt wissen wir so ein bisschen, wie du damals warst, wann dein Switch für dich kam, von der Ausbildung oder nach der Schule zur Ausbildung zum Studium.
Ja, also ein Thema ist auch Party, weil du es mal ansprichst, können wir auch mal machen. Also wir sind schon dafür bekannt, dass wir die heftigsten Office-Partys bei uns hatten. Ja, muss man schon sagen. Also auch immer ein gutes Büro gehabt und Freitagabend war auch im Team nie die Frage, was man macht. Es war selbstverständlich, es kommen alle zu uns.
Ja.
So, es war immer dann die Location und mit Popcorn rumgeschmissen und mit Umzugskartons dann die Treppen runtergefahren und wirklich laut Musik aufgedreht und ist auch wirklich so im Team, also kannst du auch als Teambuilding bezeichnen.
Ja, klar.
Das hat auch zusammengeschweißt. Ja. Aber das ist auch jetzt viel erwachsener und man selbst, du achtest auch auf dein Energielevel.
Ja.
Und ich bin jetzt viel, viel selbstoptimierter, was Sport angeht, Ernährung, Schlaf und bin da wirklich deutlich strukturierter, als ich's früher war.
Deswegen, das ist ein guter Übergang, weil wir jetzt so ein bisschen beim Thema sind. Alex, wie darf ich mir deine Woche als Geschäftsführer von Foodies vorstellen? Du hast gesagt, ihr habt die Firma zweimal verkauft.
Mhm.
Das heißt, du bist jetzt quasi, hast du noch Anteile, bist du noch beteiligt an dieser Firma?
Ich bin nicht mehr beteiligt an der Firma, auf dem Cap-Table, aber habe eine sehr starke Variable, die anteilsähnlich ist und deshalb auch noch monetär halt extrem hohe Anreize bietet, auch dabei zu sein.
Also es ist quasi noch immer noch dein Baby, du fühlst es trotzdem immer noch so?
Ich fühle es schon, ich liebe auch die Idee und habe auch das Gefühl, dass ich im Driver-Seat bin, muss aber ehrlicherweise sagen, dass mir jetzt auch der Schritt gar nicht so schwer fiel, weil das Unternehmen mit dem Verkauf an Ströer einfach verkauft wurde. Da haben wir die Mehrheit verkauft. Im Nachhinein vielleicht auch zu früh, schon 3,5 Jahre nach Gründung halt zu exiten, hat einen Charme, aber war, wenn ich jetzt älter und reifer bin, vielleicht doch ein Tick zu früh. Und da hat man schon gelernt, dass es dann nicht mehr dein Baby ist, weil wenn es hart auf hart kommt, und so eine Phasen gibt es auch, kann dich da halt jemand auch sagen, jo, geh mal weg hier vom Driver's Seat, geh mal kurz auf den Beifahrersitz. Ich fahr mal kurz, fährt das Ding gegen die Wand und dann darfst du wieder reparieren und weiterfahren.
Ja. Okay. Das heißt, deine Woche sieht jetzt vor allem wie aus? Wie darf ich mir das vorstellen? Viele Meetings?
Jetzt
baust du die Präsentation?
Also,
was ist
sagen wir mal, jetzt außerhalb, wenn wir, also wenn jetzt nicht ein Unternehmensverkauf oder Fundraising ansteht, Also es ist eigentlich so, dass am Montag, ich fange immer um 9 Uhr an zu arbeiten, am Montag ist so typischer Meeting-Tag, wo es dann losgeht mit einem Weekly-Kick-Off mit dem Führungskreis, dann ein, zwei Joe-Fixes. Und dann ist um 12.15 Uhr Team-Meeting am Montag, dort einmal kurz, entweder wenn am Monatsende ist, kurz einmal reflektieren, wie der letzte Monat war. Ich glaube, wir sind sehr transparent, was Unternehmenszahlen angeht, nicht nur Umsatz, sondern auch EBITDA, Deckungsbeiträge.
Ja, hast du auch in deiner ganzen Präsentation, egal wo man dich hört, sieht man das mal sehr deutlich.
Ja, stolz drauf. Ich glaube, wir haben keine Zahlen, wo wir uns hinter verstecken müssen. Ja. Und genau, B, mir ist es wichtig, dass die Mitarbeiter wissen, wo wir stehen und warum ich auch so ticke, denn manchmal irgendwie extrem umsatzgetrieben bin, wenn er halt fehlt oder sag, hey, wir müssen hier mal ein bisschen einsparen und versuche da wirklich transparent zu sein. Ja, danach, also montags generell sehr viele Meetings. Klar, abends dann Sport. Generell sieht mein Tag so aus, dass ich dann von 19 Uhr bis 21 Uhr, 21.30 Uhr beim Sport bin, gehe ich hier rüber halt zum Rödingsmarkt, zum Fitness First, mache meinen Sport. Entweder normal ein bisschen Krafttraining, auch wenn ich nicht so aussehe, ich weiß, es aber liegt auch viel am Essen.
Doch, er sieht sehr maskulin aus. Sport, schlank. Nee,
ich bin Typ Fett Skinny. Skinny Fett, habe ich jetzt rausgefunden. Genau. Dann komme ich hier wieder her.
Nach dem Sport, abends?
Ja, genau.
Okay,
genau.
22 Uhr kommst du nochmal rein hier.
21.30, 22 Uhr komme ich nochmal rein, dann bis 23.30, 0 Uhr.
Ja.
Und
was machst du dann noch am Ende? Ein paar Mails oder?
Dann mache ich meist die Sachen für mich, die ein bisschen mehr Grips und Ruhe brauchen.
Okay.
Also eher so Mails und alles abarbeiten mache ich vorher.
Ja.
Nach dem Sport, Dampfbad. Dann vielleicht noch kurz einen Ruheraum, 20 Minuten Powernap, dann hier so wie von Nocco hier so einen Koffeindrink ohne Zucker reinziehen, weil dann kannst du auch keinen Kaffee mehr sehen.
Ja.
Und dann hier nochmal her, klar.
Krass.
Ja, genau.
Das machst du jeden Tag?
Das mache ich 3 oder 4 Tage die Woche.
Mhm.
Genau. Mache ich nicht am Freitag.
Ja.
So.
Hast du da frei? Machst du da kürzer?
Nee, Freitag ist dann hier auch um 18 Uhr Bierchenzeit.
Jetzt sagt er Bierchen. Früher hat er gesagt, waren hier die wilden Popcorn-Schlachten.
Dann war, Gin Tonic, genau. dann ein bisschen Bier, ein bisschen Wein, ein Team die Woche ausklingen lassen. Auch oft irgendwie dann zum Airport fahren, meine Freundin abholen, weil ich da eine Fernbeziehung habe. Und dann am Samstag frei machen, Tag der Erledigung.
Ja.
Und am Sonntag dann nochmal arbeiten, weil es mir dann leichter fällt, in die Woche zu starten. Das ist sonst immer übel, man hat sich doch vieles aufgestaut, was man nicht geschafft hat.
Ja.
Und das bringt mir dann noch viel mehr Ruhe und mehr Zeit mit dem Team, wenn ich dann am Sonntag nochmal so 3-4 Stunden hier im Büro ein bisschen was weggehasselt habe.
Wie kommst du am besten runter? Sport?
Absolut Sport. Ich bin Patenonkel und dann, wenn du mit dem Kleinen auf dem Spielplatz bist und dann auf einer Seilbahn fährst oder so, denkst du natürlich nicht an Job.
Quality
Time. Ja, oder da irgendwo im Zoo mit dem rumhängst.
Ja.
Oder Hüpfburg, egal. Nee, das bringt dich auf jeden Fall runter. Klar, Freundin, Familie. Und dann ansonsten Hobbys. Golfen habe ich für mich entdeckt. Das ist auch super, um mit meinem Onkel und meinem Vater mehr Zeit und meinem Bruder wieder mehr Zeit zu verbringen. Tolles gemeinsames Hobby. Ja, lesen auf jeden Fall.
Was liest du?
Sowas. Ja, ich bin super schlecht, was klassische Krimis angeht oder Dramen, Thriller. Ja. Lese ich gar nicht, kann ich nicht. Penne ich immer noch 3-4 Seiten immer ein. das sind dann schon Sachbücher.
So ja.
Tools of the Titans von Tim Ferriss oder Homo Deus oder From Zero to One von Peter Thiel. So die klassischen Wunderbücher eigentlich.
Okay, die liest du immer noch?
Ja, 7 Wege der Effizienz und so weiter. Sowas.
Hast du so kleine tägliche Lifehacks für dich? Stehst du morgens auf den Dusch 20 Minuten kalt oder?
Nee, mega warm Duscher. Ja. Jetzt gerade probiere am Ende kalt zu duschen.
Ja. Also,
habe ich eben vor dem Gespräch auch
gemacht. Testest dich so langsam
am Donnerstag, ran? Ja, hast auch möglich. Am Donnerstag ist dann von 13 bis 15 Uhr auch Lunch und Fitnessstudio kombiniert.
Ja.
Weil ich dann meist ein bisschen durch bin von der Woche, einen kleinen Hänger habe und deswegen jetzt wie so ein Podcast-Interview dann nochmal ein bisschen frisch mache. Ja, aber ansonsten, nee, bin wirklich, wirklich schlecht, was Lifehacks angeht.
So, kein Glas Wasser vorm Schlafen gehen oder direkt nochmal aufstehen?
Doch, klar. Also, so irgendwie so Zinktabletten und Glas Wasser und
aber machst du sowas?
Sau viel am Tag, trinkst auch viel am Tag. Aber ansonsten Handy versuche ich mich krass zu disziplinieren. Mhm. Also halte mich echt stark an Screenzeiten. Mini-Hack ist irgendwie Instagram und Facebook nicht mal auf der Startseite seines Handys zu haben, sodass man halt diese Routine so Slack, Insta, Facebook, Mails, dieses schnelle Wegklicken halt mal nicht mehr macht.
Okay.
Dann habe ich 500 Leuten auf Instagram entfolgt, so folgen nur noch 230, bin eigentlich nach 5 Minuten bis 10 Minuten durch meinen Feed.
Okay,
dann wirklich aktuell. Ja. Und ja, versuch so ein paar Zeitfresser einfach zu vermeiden.
Okay.
Ne?
Ja. Jetzt sind wir so eigentlich an dem Punkt, wir wissen jetzt, wie deine Woche aussieht. Wir wollen jetzt kurz vor Ende immer noch so ein bisschen über Zukunftstrends sprechen, Trends, die dir vielleicht ein bisschen Sorge bereiten, auch im Hinblick so ein bisschen auf die Arbeitswelt.
Mhm, ja, klar.
Hast du da was, was dich beschäftigt, was du siehst, was sich geändert hat, wo du glaubst, das ist noch ein richtig großes Thema?
Ja, es war also aktuell in Deutschland extremes War for Talent in der Digitalszene. Also man kriegt auch jetzt als Startup mit, dass die großen Konzerne auf der Agenda ganz oben die Digitalisierung verpennt haben und gerade nach jungen Talenten suchen, die ein digitales Grundverständnis haben und vielleicht auch in einem digitalen Unternehmen, sei es bei einer App, sei es beim E-Commerce-Unternehmen, was beim Tech-Unternehmen, was eine SaaS-Lösung macht, egal, gearbeitet hat.
Mhm.
Fängt auch hier bei uns mittlerweile dieser, dieser Corporate-Tourismus an, wo dann große Unternehmen, so jemanden wie mich, obwohl ich viel, viel weniger Erfahrung habe, als sie fragen, wie strukturierst du dich, deine Teams, was habt ihr für eine Organisationsstruktur, was habt ihr für eine Meetingkultur? Da sind wir relativ strikt, by the way. Also da haben wir starke Richtlinien mittlerweile, kein Meeting länger als 45 Minuten. Derjenige, der es macht, schreibt eine Agenda vorab und ist dafür verantwortlich. Mit mehr als 3 Leuten ist ein Protokollpflicht, was danach auch bei Slack gepostet wird und so weiter. Also da sind wir, haben uns echt stark diszipliniert, um Zeitfresser auch zu vermeiden. Bei uns, um das auf Talent-Thema zurückzukommen, rufen Headhunter mittlerweile hier teilweise an und lassen sich durchstellen.
Ne? Ja.
Das ist schon stark geworden und ausgeprägt und bin auch froh, dass auch jeder Mitarbeiter, der von Fuß weggeht, extrem gut irgendwo untergekommen ist und einen super Job hat. Und das macht mich dann auch stolz, dass wir eine Art Sprungbrett sind. Weil das kann ich auch unseren Mitarbeitern versprechen, dass wir hier kriegen sie extrem viel Verantwortung und können sich dann einfach völlig anders pitchen in dem nächsten Unternehmen. Wenn du im ersten Schritt sagst, ich möchte mein Gehalt maximieren, solltest du auch, glaube ich, nicht in ein Startup gehen. So eine Grundregel, die, glaube ich, immer noch oftmals zutrifft, ist, je größer das Unternehmen, ist so höher erstmal die Gehälter, so ganz grob strukturiert. Und die Frage ist ja, was macht ein hohes Gehalt aus und wann bist du viel wert? Und ein Studium ist schön und nett, aber du weißt auch, je älter du wirst, desto unwichtiger ist es. Und das, was wirklich angenehm ist in Bewerbungsgesprächen, ist, über Erfahrung zu sprechen, über Projekte zu sprechen.
Leute, die schon was getan haben.
Die was getan haben, genau. Fällt sie auch leichter im Bewerbungsgespräch. Da kommst du sehr kurzweilig vor. Wenn man dann gesagt hat, hey, ich habe hier folgende Social-Media-Kanal auf von, weiß nicht, 5.000 übernommen, auf 50.000 gebracht, habe folgende Influencer-Kampagnen halt verantwortet mit den und den Influencern und habe die performance-seitig von folgender Kur auf die Kur gebracht oder habe folgende Eigenmarke gelauncht.
Ja.
Bei uns ein junges Mädel, Anfang Mitte 20, die launcht mal kurz alleine eine Eigenmarke, die im das ersten Jahr über 500.000 Umsatz macht.
Wahnsinn, ja.
So, und das sind Verantwortung, wo die, glaube ich, unsere Foodist-Mitarbeiter stark davon profitieren, dass ich denke, dass smarte Leute, dass das erstmal die Voraussetzung ist für vieles und den Rest kannst du dir aneignen. Natürlich solltest du auch in gewissen Bereichen Erfahrungen mitbringen. Das haben wir jetzt zum Beispiel mit dem ganzen Großhandelsthema mit Edeka und Rewe, wenn du dann in Jahresgesprächen bist.
Okay.
Das heißt in der VC-Szene Front-Loaded Hiring, also du stellst jemanden ein, der eigentlich für deinen Unternehmensstand viel zu viel verdient und viel zu erfahren ist.
Ja.
Haben wir einen, der als Freelancer arbeitet und der hat uns extrem gut geguided durch die Jahresgespräche, hat sich selber geführt, hat uns in nationale Listung reingebracht und uns auf super Konditionssysteme aufgesetzt.
Ja.
Und da hat sich schon gelohnt, Erfahrung einzukaufen. Aber generell bin ich Riesenfan von jungen, smarten Talenten,
dann,
die Gas geben wollen.
Dann sag nochmal eine Sache, wenn für unsere Zuhörer, sie wollen sich jetzt bei dir bewerben und sie sagen, sie sollen engagiert sein, sie sollen ein bisschen Erfahrung haben. Das beißt sich ja meistens mit Anfang 20, hast du noch nicht so viel Erfahrung. Was wäre aber für dich eine Sache, das ist eine Erfahrung, wo du sagst, ja, der hat einen Entrepreneurs Club gegründet oder...
Genau, hat im Ausland erstmal ein Praktikum gemacht, hat generell Praktika gemacht neben seinem Studium. Und nächstes Thema, das, was du beim Studium parallel machst. Also noch einmal im Studium wirst du nicht viel für die Praxis lernen, deswegen gibt es ein Praktikum.
Ja.
Und da kannst du für dich schon sehr gut wissen, erfahren, was du willst und was du auch nicht willst, das hilft auch. Wenn du dich gut informierst, Das ist uns widerfahren, Riesenfehler. Wir hatten eine Zeit lang Ströer als Absender von, beim Recruiting stehen.
Ja.
Und dann bewerben sich halt Leute, die eigentlich in einen Konzern wollen, aber irgendwie, also die Sicherheit von einem Konzern wollen und sagen, okay, dann gehe ich aber da innerhalb des Konzerns zu Foodist.
Ja.
Schon ein bisschen Foodist, aber nicht die hundertprozentige Entscheidung, dass ich in ein Startup will.
Mhm.
Und das fällt dir schon in den ersten Rückfragen auf. Hast du mal bei uns bestellt? Woher kennst du uns? Und da gibt es einfach Bewerber und das kommt extrem gut an, die auseinandernehmen, der kennt bestimmt. Also wenn jetzt jemand sich für E-Commerce-Management bewirbt und erstmal erzählt, wie schlecht strukturiert unsere Seite ist und unsere Navigation und der Checkout-Prozess sagt, und das liebe ich. Ne?
Ja, also weil dann habt ihr gehört, nehmt das Unternehmen vorher auseinander, bevor ihr euch da bewerbt,
und
sagt ihr gleich Lösungsvorschläge. Ist sehr, sehr gut, ich sehr gern gesehen.
Natürlich, oder bewirbt sich für HR und kritisiert erstmal den Bewerbungsprozess.
Wunderbar, da haben wir schon ein paar Beispiele, das klingt doch gut. Würdest du, kurze Frage, kurze Antwort, würdest du dasselbe genauso nochmal studieren wie damals oder hättest du heute gesagt, ich würde was anderes studieren oder ich würde gar nicht studieren?
Ich würde auf jeden Fall studieren, ich würde auch weiterhin dual studieren, wenn ich es nochmal machen könnte. Wenn ich die Intelligenz habe, würde ich gerne mehr technisch studieren.
Business Informatik.
Ja, ich bin, also HSBA ist eine coole Uni.
Ja.
Wir haben einen super Draht zu denen und wir haben auch schon viele Leute von der HSBA recruited, die auch wirklich gut sind. Und, aber ich mag auch super gerne welche, zum Beispiel von Nordakademie.
Ja. Also,
das sind der anspruchsvollere Studiengang meist, Business Informatik, meiner Meinung nach im Vergleich zu
klassisch. Das hättest du nochmal gemacht.
Ja, genau, so Business Informatik, glaube ich, wäre schon was dann noch zukunftsorientierter ist, wenn du ein bisschen Code, ein bisschen mehr Tech-Verständnis mitkriegst, aber glaube ich, erfordert auch nochmal ein bisschen anderes Skillset.
Vorletzte Frage, jetzt wollen wir von dir hören, was du natürlich von dem Bewerber forderst. Was sind noch deine Ziele? Wo siehst du dich eventuell in 5 Jahren?
Ja, ich habe generell ist mein Bestreben jetzt gerade, ich sag mal, für Leute zu arbeiten, also für Investoren, für mein Team, für die Idee und irgendwann auch zu switchen und dann auch selber zu investieren, jungen Leuten dann halt auch durch Erfahrung und Kapital zu unterstützen und dann nochmal auch irgendwann mal ein neues Unternehmen gründen, jetzt unabhängig vom zeitlichen Rahmen.
Hast du schon Ideen?
Ja. Mehrere Ideen. Ich habe auch, also gerade auch das große Glück, dass wenn du halt ein Unternehmen gegründet hast, an dem erstmal alle Geld verdient haben,
klar,
dann Track hast du Record, auch einen Track Record und Vertrauen, sodass dann auch Investoren und andere auf einen zukommen und sagen, hey, ich hätte hier folgende Idee mit folgendem Startkapital, zieh das jetzt erstmal hoch, hast du Interesse daran?
Ja.
Das gibt es schon. Nichtsdestotrotz habe ich auch eigene Ideen.
Okay, du möchtest nochmal gründen.
Bereich, die mich gründen, witzigerweise alles außerhalb von Food.
Ja, gut, so ist es, ja.
Genau, aber jetzt gerade hier ist noch so viel Potenzial und so viel Spaß auch, dass ich daran einfach gerade gar nicht konkret denke.
Okay.
Aber klar, wenn du mich jetzt fragst, auch hier so 5 bis 10 Jahresplan, innerhalb von 5 Jahren möchte ich gerne Familie haben. Ich weiß nicht, ob ich in Hamburg bin, gucke mich gerade um. Bin auf jeden Fall Gründer und werde ein Unternehmen gründen, was mindestens 100 Millionen Bewertung hat innerhalb von 3 Jahren.
Wir drücken die Daumen. Ja. Wir beobachten jetzt alles spannend deinen Weg. Alex, abschließende Frage. Die letzte Frage wie in jeder Folge. Welche Person möchtest du gerne mal in diesem Podcast hören? Wen kannst du uns empfehlen? Wer inspiriert besonders gut junge Menschen?
Das hatten wir ja gerade im Vorgespräch einmal kurz,
ja,
als die Frage aufkam und ich meinte, ja, Wladimir Putin.
Habe ich Alex gesagt, hast du da ein Intro für uns?
Ja, hast du da ein Intro für uns? Also nein, ein Freund von mir macht gerade was mit Gerhard Schröder, vielleicht darüber, aber nein, realistisch nein, wirklich nicht. Aber würde ich mal spannend finden. Ja, ging es auch darum, auch realistisch da jemanden vielleicht auch dann direkt das Intro zu machen. Ich dachte erstmal an, vielleicht um eine Verbindung dann auch hier zu dem Thema zu haben, an die Food-Szene. Dachte auch vor allem an einen Female Founder. Und mir kam da in den Kopf Verena Balsen, also Enkelin von Werner. Nicht Werner Balsen, ist der Opa, doch. Und der
kann gut sein.
Balsen-Familie. Hat gerade den Auftrag, sich über die die Basen so aufzustellen, dass es halt ein zukunftsfähiges Unternehmen ist. Ein extrem selbstkritisch, sagen auch O-Ton. Ich glaube nicht, dass der Zuckerkeks in 10 Jahren ja. noch die Relevanz hat.
Leibniz sind die, ne? Leibniz sind ja, Basenkekse, genau.
Genau, mit diesen ganzen Ecken
ja.
dran.
Ja.
Steckt viel mehr Innovation hinter, aus der Geschichte heraus, als man auf den ersten Blick sieht. Zum Beispiel über die Produktion hat halt die Assembly Line von Henry Ford kopiert ja. und auf den Keksproduktion übertragen, ja. dass man ja. zu geringeren Stückkosten produziert hat als der Wettbewerb und auch innovative Wege im Marketing früh gegangen und ja, die ist extrem gut auf Zack. War auch Gast bei uns bei dieser Unternehmerinitiative, in der ich bin, Emerging Young Entrepreneur Society, ja. ICE, ganz ja. kurz genannt, und hat da wirklich auch ganz viele Gründer geflasht
okay.
mit ihrer Art.
Dann werden wir alles daran tun, dass wir Verena auch noch in diesen Podcast bekommen. Alex, wir danken dir für deine Zeit, für diese tiefen Einblicke in deine Persönlichkeit, wie du dich entwickelt hast, und wir freuen uns, dass wir hier sein durften. Danke dir.
Super, gern. Dankeschön.
Das war unsere dritte Folge. Für mich persönlich war das Gespräch wieder sehr interessant, vor allem zu sehen, wie man als Spätstarter, ja, durchstartet, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber trotzdem Gas gibt und sich irgendwie wieder fokussiert oder den Fokus erstmal findet, auch ein bisschen in Kombination mit Sport. Vielleicht fühlen sich da viele von euch abgeholt. Wie schon angekündigt, geht es nächste Woche natürlich weiter. Die erste Staffel ist voll am Laufen. Wir haben jetzt schon tatsächlich die ersten Aufnahmen für die zweite Staffel. Ich will da gar nicht zu viel vorwegnehmen, aber es kommen wirklich noch große Namen. Wir sind selber sehr überrascht, in welcher Kürze der Zeit da wir da Zusagen bekommen. Das ist natürlich auch euch zu verdanken, da ihr fleißig zuhört. Kurzes Fazit für alle, die es interessiert. Wir haben jetzt nach 3 Folgen mehr als 1000 Hörer geknackt. Da sind wir natürlich sehr, sehr stolz drauf, da das alles wie immer sehr organisch ist. Wir wollen weiter wachsen. Wir werden in diesem Monat werden wir in Frankfurt sein, an der EBS, an einem Event teilnehmen. Dann werden wir im Oktober auf einigen Konferenzen vertreten sein, auf der Bühne mit Live-Podcast. Es wird also sehr, sehr viel kommen. Bleibt dabei, hört euch das an. Und ja, macht's gut. Bis nächste Woche.